So ist das Leben, Geschwister. Wir können jetzt hier sitzen und haben Pläne und glauben, alles wird eins zu eins umgesetzt, was wir uns erhoffen, erdenken, träumen. Und dann kommt eine Situation in unserem Leben und vieles wird unwichtig. Oft gebraucht Gott in unserem Leben diese schweren Wege, um uns immer wieder zu zeigen, auf was bauen wir eigentlich unser Leben? Was bleibt einmal übrig, wenn wir gehen? Was ist unser Ziel eigentlich im Leben? Auf was kommt es wirklich drauf an? Und auch wenn wir es nicht mögen, aber diese schweren Wege Gottes sind wichtige Wege, weil sie uns die Augen öffnen und uns zeigen, was wirklich wichtig im Leben ist. Das Thema heute lautet aus dem Leben von Stephanus. Wir lesen natürlich jetzt nicht alles vor, aber in Apostelgeschichte Kapitel 6 bis Apostelgeschichte Kapitel 8 Vers 3 lesen wir etwas von diesem Stephanus und dann auch nochmal zweimal in der Apostelgeschichte. Bibelleser wissen, dass dieser Mann den Märtyrertod gestorben ist. Und ich glaube, wir werden alle etwas mitnehmen von diesem Mann. Ich hoffe. Stephanus, sein Name im Griechischen bedeutet Krone, ist ein griechisch redender Jude, einer der sieben Diakone, die von der Gemeinde zur Armenversorgung gewählt wurde. Das können wir nachlesen, Apostelgeschichte Kapitel 6, die Verse 1 bis 6. Er bezeugt in den Betsälen der griechisch redenden Juden das Evangelium von Jesus Christus, nachzulesen in Apostelgeschichte Kapitel 6, Vers 8 bis Kapitel 7, Vers 60. Eine ganz gewaltige Rede. Ich weiß nicht, ob ihr euch da die Mühe mal gemacht habt, das zu lesen. Was für ein Zeugnis. Interessant ist, dass Gott diesem Mann, der nicht lange lebte, so ein Zeitfenster gab. Es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die haben ganz viel Ansehen gehabt, die haben gewaltige Erfindungen gemacht oder was auch immer. Kein Mensch kennt sie. In der Bibel kommen sie nicht vor. Und da gibt es einen Mann, der bereit war, sein Leben zu geben für das Zeugnis Jesu Christi. Und Gott, der Herr, widmet ihnen ganz viel Platz. Und hier merken wir etwas von Gottes Bewertung. Die Leute, die für den Herrn Jesus unterwegs sind, sind für Gott so wichtig, dass sie aufgenommen worden sind in seinem Wort. Viele Leute, die Gewaltiges geleistet haben in der Welt, die kennt nach 20, 30 Jahren kaum noch ein Mensch. Stephanus lebte vor über 2000 Jahren. Und wir predigen heute über sein Leben. Und ich bin davon überzeugt, er wird zu dir predigen heute. Und er wird dir, glaube ich, viel zu sagen haben. Durch seinen Tod entstand Folgendes. Jerusalem wird nicht mehr missioniert. Dafür andere Städte wie zum Beispiel Antiochien. Apostelgeschichte Kapitel 8, die Verse 1 bis 4. Es war ja so, der Heilige Geist wurde ausgegossen. Und was haben die Juden gemacht? Sie sind in die Welt gegangen und haben das Evangelium verkündigt, oder? Haben das die Jünger gemacht? Nein. Sie sind bei Jerusalem geblieben. Schön bequem. Was sollen wir von den anderen? Die brauchen sowieso nichts. Außer wir sind gerettet. Und wisst ihr, was Gott immer macht? Wenn wir uns um uns selbst drehen, kommt eine Krise und eine Not. Und Gott zeigt uns dann wieder unseren Auftrag. Wie manches Mal ist es auch in dein Leben so gewesen. Du hast Gott vieles versprochen und dann ging es dir wieder besser und dann hast du wieder gesagt, auf Wiedersehen. Ja? Und deswegen muss Gott immer wieder hineinreden in unserem Leben. Und auch die ersten Jünger, die hatten den Auftrag Gottes nicht mehr wahrgenommen. Und Stephanus war das Werkzeug, was Gott gebraucht hat. So ist es manchmal. Dieser Mann stirbt den Märtyrertod. Man könnte denken, wieso muss dieser Mann jetzt sterben? Das war doch ein super Mann, der war doch voll für dich, Herr. Aber wisst ihr, durch den Stephanus, sein Tod, sind Tausende von Menschen zum Glauben gekommen. Ich gehe jetzt weiter. Auch du, wenn du Christ bist. Denn ohne Stephanus, sein Tod, wäre das Evangelium nicht außerhalb Jerusalems weitergetragen worden und auch nicht zu uns gekommen. Und so gebraucht Gott Menschen, die er manchmal auf ganz komischer Weise auch wegnimmt, wo wir denken, aber doch nicht jetzt, auch doch nicht den. Und Gott sagt, doch. Und die Ewigkeit wird uns das einmal zeigen, wie Gott seinen Plan erfüllt. Er soll, als Jesus auf die Welt kam, auch auf die Welt gekommen sein. Stephanus starb wahrscheinlich im 14. Jahr. Seinen Leichnam soll der Schriftgelehrte Gamaliel in einem Grab auf einen Acker bestattet haben. In der Blüte seines Lebens. Ja, also wenn er ungefähr zur Zeit des Herrn Jesus auf die Welt kam, 7 Jahre später, ist er ungefähr 40 geworden. Ist eigentlich noch nicht ein Alter, wo man geht. Ja. Und nun möchten wir mal einige Dinge aus seinem Leben betrachten. Stephanus, der hatte ein gutes Zeugnis. Das lesen wir in Apostelgeschichte 6, Vers 3. Dort steht: Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, und jetzt kommt's, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Es war folgende Situation. Die Ältesten, die Apostel, die hatten dort die Verkündigung gehabt. Und das war eine geistlich wichtige Aufgabe. Aber die praktischen Dinge, zum Beispiel auch den Witwen zu dienen, Essen zu geben, das wurde vernachlässigt. Und ich fand das super, dass die Apostel nicht gesagt haben, das ist jetzt nicht so wichtig. Doch, die haben gesagt, das ist wichtig. Und dann haben die 7 Leute rausgeholt. Und die haben nicht irgendwie Leute geholt, so, ach, nimm doch mal den Fritz, der ist zwar unregelmäßig, aber das ist für den eine nette Aufgabe. Nein, der Anspruch, praktisch zu dienen, hat letztendlich, bei den Aposteln zumindest, war das Fundament eine völlige geistliche Hingegebenheit. Denn wenn wir etwas nicht aus Geistlichkeit tun, dann mag das menschlich ganz nett sein, aber es bringt nichts für die Ewigkeit. Alles das, was du tust, um selbst gut dazustehen, wird keinen Bestand haben vor Gott. Aber alles, was du tust, um Jesus zu verherrlichen, wird Bestand haben. Stephanus hatte einen guten Ruf. Die Frage, die ich dir stelle, wie sieht dein Ruf aus als Christ? In Daniel Kapitel 6, die Vers 14 und 17, da steht, da sagten sie dem König Daniel, einer von den hergebrachten Juden, kümmert sich einfach nicht um dich und dein Gebot, sondern verrichtet 3-mal am Tag ein Gebet. Er sagte zu ihnen, dein Gott, dem du so treu dienst, möge er dich retten. Er wurde in die Löwengrube geschmissen. Er hatte nicht die Götzen angebetet. Und was haben seine Feinde über ihn gesagt? Ja, der ist ja selbst nicht richtig Christ, oder? Haben Sie das gesagt? Sie sagen, er kümmert sich nicht um dein Gebot und er betet 3-mal am Tag. Das heißt, Daniel wurde beobachtet und die Leute haben gemerkt, den interessiert kein Götzendienst. Der ist bereit, für seinen Gott zu sterben und er betet 3-mal am Tag. Und dann sagt dieser Nebukadnezar selbst zu ihm, dein Gott, dem du so treu dienst, möge er dich retten. Das sagt derjenige, der ihn umbringen wollte. Ist das dein und mein Zeugnis? Stephanus hatte dieses Zeugnis. Stephanus war ein Mann, der ein gutes Zeugnis hatte. Die Frage, die du dir stellst, wenn deine Nachbarn, deine Verwandten, deine Bekannten, deine Arbeitskollegen, wenn die dein Leben bewerten, bist du denen auch ein Vorbild? Können die in dein Leben auch sagen, der betet immer viel, der liest die Bibel, der hat Jesus über alles lieb und der wird auch keinen Götzendienst machen, der denkt gar nicht daran. Oder sie denkt gar nicht daran. Es wäre ein schönes Zeugnis. Stephanus hatte so ein Zeugnis. Großartig. Das Zweite. Stephanus war ein Mann mit festem Glauben. Ist auch wichtig. Apostelgeschichte Kapitel 6, Vers 5. Dort steht, dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende 7 Männer aus. Stephanus, einen Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Das ist ein schönes Wort, ein fester Glaube. Nicht so ein Glaube, der von jedem Problem weggepustet wird. Es gibt manche Christen, deren Glaubensleben läuft so. Ja? Die glauben und dann glauben sie wieder nicht, dann glauben sie wieder nicht. Und dann, ja, ich fühle mich heute nicht so, heute komme ich nicht zum Gottesdienst. Aber mir ist nicht danach, ich lese die Bibel nicht. Ach, ich werde gerne gekommen, aber heute mache ich was anderes. Ihr Glauben ist nicht auf das Fundament von dem Herrn aufgebaut, sondern von ihren Gefühlen. Und wenn dein Glaube auf deine Gefühle aufgebaut wird, wirst du nichts für die Ewigkeit imstande bringen. Der Teufel wird dafür sorgen, dass deine Gefühle dich ständig betrügen und belügen. Wenn du dein Glaube auf deine Gefühle baust, hast du verloren. Deswegen wird das hier so berichtet, er hat einen festen Glauben gehabt. Ja, in 1. Korinther Kapitel 16, Vers 13 steht, seid wachsam und steht fest im Glauben, seid entschlossen und stark. Was für einen Glauben hast du? Ein Gutwetterglaube? Ja. Was ist dein Glaube? Manche Christen sagen, ich glaube an den Herrn Jesus. Und dann kommen Probleme und dann sagen sie, ja, glaub nicht mehr an ihn. Was bedeutet denn, dass du an Jesus glaubst? Bedeutet das, dass du nur dann an ihn glaubst, wenn er dir scheinbar alles Gute gibt, Gesundheit, finanzielle Versorgung, keine Krankheit und so? Und dann bist du happy und dann geht es aber nicht so in dein Leben und dann plötzlich hast du ein anderes Bild von Gott. Darf ich dir etwas sagen? Dann hast du einen Götzen. Du hast nicht den biblischen Glauben an Gott. Der Glaube an Gott biblisch ist der, dass er Gott in allem Recht gibt. Und auch wenn wir nicht verstehen, dass wir sagen, Herr, ich verstehe das nicht, was du jetzt tust. Und dennoch glaube ich, dass du alles richtig machst. Ich kann momentan nicht deine gute Hand sehen in meinem Leben. Und dennoch weißt du das. Dennoch weiß ich, dass du alles richtig machst. So ein Glaube hat Stephanus gehabt. In Hebräer 11, Vers 6 steht, ohne Glauben kann man Gott unmöglich wohlgefallen. Denn wer sich Gott nahen will, muss glauben, dass es einen Gott gibt und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn zukommen lässt. Daran glauben wir doch, oder? Warum glauben wir eigentlich? Wir glauben, weil wir einmal zum Schauen kommen. Das Problem ist bei vielen Christen, sie wollen erst schauen und dann glauben. Das ist kein Glaube. Stellt euch mal vor, ich würde sagen, wisst ihr, Geschwister, ich habe dafür gebetet. Ich glaube, dass das hier eine Flasche Selta ist. Ja, ihr lacht. Aber so glauben wir oft an Gott. Wir sagen, ich glaube an Gott. Wenn ich ihn sehen würde, wenn er eingreift, dann glaube ich an ihn. Dann siehst du. Jemand, der sieht, braucht kein Glaube. Und deswegen ist das unser Problem. Hier auf dieser Erde sehen wir dem Herrn ganz selten. Natürlich offenbart er sich manchmal, aber oft ist der Glaube verhüllend. Gott mutet uns zu, ihn zu vertrauen, obwohl wir ihn nicht sehen. Das ist Glaube, denn wenn wir ihn sehen, dann brauchen wir nicht mehr zu glauben. Deswegen gibt es im Himmel keinen Glauben mehr. Im Himmel, also da hört der Glaube auf. Das ist klar, warum? Weil wir dort sehen. Da brauchen wir keinen Glauben mehr im Himmel. Hier brauchen wir den Glauben. Aber eines Tages, wenn wir bei ihm sind, ist der Glaube vorbei. Warum? Weil wir sehen. Und deswegen ist das Argument, das ist der größte Unfug, das ist eines der dümmsten Sätze, die es gibt. Ich glaube nur, was ich sehe. Hallo? Das ist kein Glauben. Ich glaube nur, was ich sehe. In dem Moment, wo du siehst, gibt es keinen Glauben mehr. Hat der Glaube ausgedehnt. Ja? Muss man das nächste Mal jemand sagen. Das sagen ganz viele Menschen. Ja, ich glaube nur, wenn ich sehe. Dann sage ich, das ist ja völliger Dumm. Wenn du siehst, brauchst du keinen Glauben mehr. Das ist interessant, was der Mensch alles glaubt. Ja? Das Dritte. Stephanus war voll Geistes. Dort steht, er war mit dem Heiligen Geist und Weisheit erfüllt. Ein mit dem Heiligen Geist erfüllter Mann. Was bedeutet das? Ist es so, wie es uns manche Richtungen in der Christenheit, gerade auch in der Pfingst- und charismatischen Bewegung, uns weismachen wollen? Wir brauchen immer mehr Geist und immer mehr Geist und noch mehr Geist. Leg dir die Hände auf, noch mehr Geist und Geist. Das ist eine ganz fürchterliche Irrlehre. Wisst ihr, der Heilige Geist ist Gott. Das ist eine Person. Das ist keine Kraftquelle wie ein Strom oder so. Ja? Und entweder du hast den Heiligen Geist oder du hast ihn nicht. Du kannst ja auch nicht sagen, es gibt auch manche Lieder, das ist auch völlig falsch. Ich will mehr von dir, Herr Jesus. Das hört sich schön an, ist aber falsch. Entweder du hast Jesus oder du hast ihn nicht. Du kannst nicht mehr. Jesus muss mehr von dir haben. Das ist wieder was anderes. Das ist biblisch richtig. Der Heilige Geist muss mehr von dir haben. Das ist richtig. Aber mehr Heiligen Geist gibt es nicht als den Heiligen Geist. Versteht ihr, was ich meine? Stephanus war voll des Geistes. Das heißt, der Heilige Geist hatte ihn. Warum? Weil er alle Schlüssel seines Lebens den Herrn übergeben hat. Und das ist das Geheimnis von Vollmacht. Du bekommst nicht mehr Heiligen Geist, wenn du da ein paar Lieder dich in Rage singst und ich dich anpuste und du umkippst oder so. Ja, das hat mit Heiligen Geist Erfüllung gar nichts zu tun. Im Gegenteil, da kommen andere Geister. Sondern Erfüllung mit dem Heiligen Geist bedeutet völlige Hingabe am Heiland. Zu sagen, Herr Jesus, alles übergebe ich dir. Sieh mal, Maria, die Alabasterfläschchen gehabt hat, dieses wertvolle Öl, sie hat es zerbrochen und plötzlich, jetzt hört genau zu, wurde das ganze Haus mit dem Duft des Öls erfüllt. Das heißt, die Flasche musste zerbrechen und dann war das ganze Haus erfüllt. Und so muss der Herr in dein und mein Leben unseren Stolz, unseren Hochmut, unseren Egoismus zerbrechen. Und je mehr er das kann, wird er seinen Wohlgeruch in unserem Lebenshaus verbreiten. Das ist biblische Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ja? Deswegen fang ab heute an, nicht mehr um den Heiligen Geist zu beten. Wenn du Christ bist, hast du ihn. Das wird das Gleiche. Stell dir mal vor, du kommst zu Besuch. Ja, ich werde meinen Schwiegervater besuchen. Und er würde sagen, ich hoffe, dass mein Schwiegervater gleich kommt. Ja? Ich sage, mein Schwiegervater, ich bin da. Ja, aber so richtig nicht. Hallo? Stell dir mal vor, das macht einer mit euch. In Apostelgeschichte 5,32 ist ein Geheimnis. Für diese Tatsachen stehen wir persönlich als Zeugen ein, genauso wie der Heilige Geist, den Gott allen gegeben hat, die ihm gehorchen. Das heißt, der Schlüssel, dass der Heilige Geist in deinem Leben wirken kann, ist Gehorsam. Das ist auch ganz einfach, oder? In unserer Familie zum Beispiel ist es so. Wann wirst du als Kind ganz viel erleben auch mit deinen Eltern, wenn du mit ihnen zusammen bist. Wenn du das tust, was sie machen, dann wirst du Erfahrungen mit ihnen machen. Wenn du dich aber um deine Eltern nicht kümmerst und dich gar nicht interessieren, dann wirst du keine Erfahrungen mit ihnen machen. Wisst ihr, und das ist genau dieses Bild, denn die Erfahrung der Glaube kommt in der Verbindung zum Herrn. Und Stephanus war so ein Mann, er war hingegeben. Er war völlig hingegeben an dem Herrn. Er war kein Überflieger, genau wie du und ich kein Überflieger bin. Aber er hatte einen in sich, der mächtig war, nämlich der gute Heilige Geist. Und den hast du auch. Wenn du Christ bist, ist der gute Heilige Geist in dir. Es gibt keine Macht im ganzen Universum, die der Kraft und Macht des guten Heiligen Geistes widerstehen können. Der Heilige Geist ist fähig, aus den schlimmsten Sündern Menschen zu machen, die in das Bild Jesu geformt werden. Das ist seine Lieblingsaufgabe. Wenn du sagst, wenn du mein Leben kennen würdest, mein lieber Freund, dann würdest du da oben nicht so schlau sprechen. Was ich alles schon angestellt habe. Du könntest der Teufel sein, wenn du zu Jesus kommst. Wird Jesus dein Leben radikal in sein Bild umgestalten? Aus dir? Nein. Aus der Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist ein Meister da drin, das durch Sünde zerbrochene Leben eines Menschen wieder herrlich zu machen. Kann keiner so wie der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat als Bild den Herrn Jesus vor sich. Und da formt er dich hinein. In das Bild Jesu, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Gelingt es immer? Nein. Warum? Liegt das an ihm? Nein, es liegt an uns. Aber der Heilige Geist, wenn ich das so sagen darf, ist ein Gentleman. Er kommt nicht mit brachialer Gewalt in dein Leben. Er klopft und sagt, gibst du mir mal diese Tür in dein Leben? Kann ich hier auch mal aufräumen in dein Leben? Und wir sind klug, wenn wir sagen, aber gerne. Noch etwas. Stephanus war voll Gnade und Kraft. In Apostelgeschichte 6,8 steht, bei dem die Gnade und Kraft Gottes in ganz besonderer Weise spürbar war. Stephanus war ein Mann, bei dem die Gnade und die Kraft Gottes in ganz besonderer Weise spürbar war. Jetzt ist die Frage, ist das auch in unserem Leben so? Gnade und Kraft. Gnade und Kraft. Versteht ihr, Gnade ist ein Geschenk. Da steht nicht Kraft und Gnade, da steht Gnade und Kraft. Denn wir brauchen Gottes Gnade, um kraftvoll zu handeln. Nicht verbissen, selbstkräftig sein und dann kriegen wir Gnade. Nein, es ist immer der beschenkende Gott, der dir entgegenkommt. Der sagt, ich helfe dir. Und dann bekommst du Kraft. In Johannes 1,16 steht über den Herrn Jesus, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Ich glaube, das hat die Jünger am meisten fasziniert am Herrn Jesus. Ihr müsst wissen, die Jünger lebten circa 3,5 Jahre mit dem Herrn Jesus auf dieser Erde. Jesus war knapp 30 Jahre, als er auftritt, und dann ist er mit gut 33,5 nicht mehr da gewesen. 3,5 Jahre. Die haben alles richtig gemacht, die Jünger, vom ersten Tag an. Die Jünger haben nie etwas gemacht, was der Herr nicht wollte. War das so? Leute, Jesus spricht über seinen Tod. Und wisst ihr, was die machen? Sag mal, wer ist überhaupt der Größte von uns? Das bin ich doch, ne? Nö. Petrus, du? Nö, ich, Johannes. Ihr Meister, der Herr Jesus, der spricht über seinen Tod. Und seine geliebten Jünger haben nichts Besseres zu tun, als sich zu streiten, wer von ihnen der Größte ist. So verflucht, sag ich jetzt mal, ist durch die Sünde das Herz des Menschen. Keine Empathie. Man hätte doch erwartet, wenn der Meister über seinen Tod spricht. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ich habe das in meinem Leben ein paar Mal erlebt, dass Menschen zu mir gekommen sind und mir gesagt haben, Christian, ich werde sterben. Und ich möchte, dass du das erfährst. Stellt euch mal vor, in diesen Gedanken zu kommen. Versteht ihr, was ich meine? Und diese Kraft und Gnade war bei diesem Stephanus. In 2. Korinther 12, Vers 9, da steht etwas Wunderbares. Doch der Herr hat zu mir gesagt, sagt Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ich sage euch ein Geheimnis. Gott hat noch nie ein Problem gehabt mit der Schwäche eines Gläubigen, sondern Gott hat immer ein Problem mit den Stärken eines Gläubigen. Weil das Problem ist, wenn du stark zu glauben scheinst, wird Gott dich nicht so gebrauchen können. Weil dann bist du der Macher. Das hast du in deinem Leben bestimmt schon oft erlebt. In dem Moment, wo du merkst, jetzt geht gar nichts mehr, da wirst du so klein. Und dann sagt Gott, endlich, damit ich groß werden kann. Wenn du der Macher bist, ist Gott so klein und du bist groß. Wenn Gott der Macher bist und du schwach, dann ist es genau das, was der Herr will. Und das hat Paulus verstanden. Als ich dort am Mittwoch im Krankenhaus vor der Tür war, ich durfte ja noch nicht mal rein zu meiner Tochter, ich habe dafür gebetet und Gott hat da Gnade geschenkt, dass zumindest mein Schwiegersohn die ganze Zeit bei ihr sein durfte. Da sage ich euch offen, da war ich draußen und saß da auf der Bank und man ist ohnmächtig, wisst ihr? Man ist ohnmächtig. Ich saß da insgesamt gute 9 Stunden. Und was machst du da auf der Bank? Ich kann euch das sagen, was ich gemacht habe. Ich habe gebetet, gebetet und gebetet. Das habe ich gemacht. Und zwar wie selten intensiv zuvor in meinem Leben. Wisst ihr, und da merkt ihr, dass wir so völlig hilflos sind. Dass wir nichts in der Hand haben. Als Elternteil möchte man für die Kinder alles machen. Man ist noch nicht mal fähig zu helfen. Man darf noch nicht mal dabei sein. Das ist für mich das Schlimmste gewesen. Wir leben ja in dieser wunderbaren Zeit, wo man keinen Menschen mehr besuchen darf. Ja? Fürchterlich, was da abgeht in Krankenhäusern. Aber dennoch habe ich gewusst, Herr, du bist jetzt bei mir. Selbst wenn mein Schwiegersohn nicht hätte reingehen können, ich hätte gewusst, Jesus, du bist da. Das wusste ich, dass er da ist. Und in solchen Momenten merkst du, dass du in deiner Schwachheit getragen wirst. Und dann merkst du, in dem Moment nützt dir nichts auf dieser Welt, oder? In solchen Situationen wird dir bewusst, alles ist unwichtig. Alles ist unwichtig, alles. Du hättest mir in dieser Sekunde sagen können, alles, was du besitzt, gibst du mir das, dass sie rauskommen, wir sagen sofort, hier kannst du alles haben. Nur sie soll rauskommen. Sieh mal, und Stephanus hat das verstanden. Er war, wenn ich das so sagen darf, von sich selbst leer. Und damit hat Gott am meisten Probleme in dein und mein Leben, dass er uns selbst leer macht von unserem Ansehen, von unserem Stolz, von dem, was wir von uns denken, wer wir sind. Da hat Gott am meisten Probleme, uns leer zu machen. Aber wisst ihr, wenn du eine Flasche bist, ja, und du willst etwas hineingießen, wann bekommt die Flasche am meisten von dem wertvollen Zeug, wenn sie leer ist? Wenn du eine halbe Flasche, wenn du eine Liter Flasche Wasser nimmst, ja, und lässt ein halbes Liter drin und machst sie dann voll, dann passt nur noch ein halber Liter rein. Aber wenn die Flasche ganz leer ist, passt ein Liter rein, oder? Je leerer du bist, desto mehr kann Gott Herrlichkeit in dein Leben reinbringen. Das ist das Bild, nimm es mit. Und deswegen hält Gott dich manchmal in diese Nöte des Lebens. Bruder, Schwester, halte nur aus, ich darf es dir sagen. Eines Tages, wenn du vor dem Herrn stehst, wirst du merken, es hat sich alles gelohnt. Lieber hier Probleme haben und Schwierigkeiten, vielleicht auch mit Krankheit, vielleicht auch mit Nöten. Kämpfen. Ja, das mag alles sein, das ist unser Leben hier. Aber wenn wir eines Tages beim Herrn Jesus sind, dann wird er sagen, ausruhen. Genießen. Herrlichkeit. Dafür hat sich alles gelohnt. Glaubt es mir, wenn wir einen Blick machen könnten für 2 Sekunden, für 1 Sekunde, was da oben abgeht, wärst du sofort bereit zu sagen, Herr, du kannst mich jetzt abrufen. Ja? Stephanus hatte Vollmacht. Der nächste Punkt, Apostelgeschichte 6, Vers 8. Stephanus aber voller Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. In Hebräer 2, Vers 4, dort steht über die Apostel, da hat Gott besonders Vollmacht noch gegeben und auch diese Wunder und Zeichen, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkung und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Wisst ihr, am Anfang, gerade wo die Zeichen so wichtig waren für die Juden, wir wissen aus dem 1. Korinther 1, die Juden fordern Zeichen. Und Jesus hat am Anfang viele Zeichen getan, ganz gewaltige Wunder, Aussätzige wurden rein, da wussten die Juden sofort, das kann nur der Messias machen, Blindgeborene werden sehend. Und wir merken, als Jesus den Fokus auf Israel setzte, Zeichen und Wunder, en masse. Warum? Weil die Juden Zeichen fordern. Und Jesus hat durch seine Zeichen, das lesen wir in Johannes 21, er hat bewiesen durch die Wunder seiner Zeichen, dass er der Messias, der von Gott Gesandte ist. Und als der Fokus dann von Israel immer mehr wegging zu den Nichtjuden, hörten die Zeichen und Wunder auf. Ein Paulus konnte am Anfang, Totenauferstehungen sind passiert, unter Petrus, die Schweißtücher von den Aposteln haben Kranke gesund gemacht. Und später lesen wir, da muss Paulus sagen, ich musste den Bruder krank zurücklassen in Milet. Und Timotheus musste erraten, trink ein bisschen Wein zu dem Wasser, das, du hast oft immer Probleme mit deiner Gesundheit. Hallo Paulus, keine Vollmacht mehr? Ich denke, du hast immer Zeichen Wunder getan. Ja, am Anfang. Und der 2. Timotheusbrief ist Mitte 60 nach Christus. Da ist das, der Fokus schon nicht mehr bei Israel gewesen, sondern bei den Nichtjuden. Und was passierte am Anfang der Apostelgeschichte? Zeichen und Wunder en masse. Wer war im Fokus? Die Juden. Und das kippt, irgendwann kippt es. Apostelgeschichte 10, der Hauptmann Cornelius und dann später Lydia, immer mehr die Nichtjuden. Und was passiert? Immer weniger Zeichen und Wunder. Warum? Weil Juden Zeichen fordern und die Nationen wissen gar nicht, was das ist. Das ist die Logik dahinter. Ich habe darüber meine intensive Bibelarbeit gemacht. Aber da hatte er zumindest noch, das war ja noch zu diesem Zeitpunkt, der hatte Vollmacht gehabt. Und die Frage ist, bist du auch bekannt für jemand, der bekannt ist, wenn man mit denen betet, dann passiert was. Also ich meine jetzt nicht unbedingt, dass Leute zu dir kommen und dass du Kranke gesund betest oder so, aber spüren Menschen in deiner Gegenwart, dass du Vollmacht hast? Also ich würde zum Beispiel nie jemanden aufsuchen, mit ihm zu beten, wenn ich der Meinung wäre, der lebt ein Lotterleben. Ja? Ich würde ja nur gläubige Menschen aufsuchen, die mit mir zusammen beten, weil ich weiß, der hat eine Verbindung zum Herrn. Ich weiß nicht, ob ihr noch die alten Schwestern alle kennt von früher, ob das Schwester Gertrud oder andere, Bibi Morschler zum Beispiel, die wird oft so vergessen, finde ich immer so traurig. Bibi Morschler, das, was, sag ich mal, für die Nichtsinti und Roma Schwester Gertrud war Bibi Morschler für uns. Für mich eine der größten Frauen in der Christenheit unter den Sinti und Roma, die es überhaupt gab. Die hat Vollmacht gehabt, ich sage euch das. Ich sage euch mal, die hat mit einer Tante von mir gebetet, die hat sehr stark in Okkultismus gelebt und in was weiß ich nicht alles, ja. Und meine Geschwister wissen es. Und ich bin ehrlich, ich habe schon mit Satanisten gebetet. Ich durfte einen Satanisten zum Herrn Jesus führen. Und ich sage euch das, in den Raum ist das abgegangen, das war nicht so schön. Aber bei meiner Tante wäre ich, glaube ich, nicht alleine ins Gebet reingegangen. Und dann habe ich Tante Morschler angerufen, nachts um 10. Bibi Morschler, ich glaube mal, Junge, die hat ja ein Organ gehabt, ja. Hol mich ab! Hier war schon spät, hol mich ab! Ins Auto rein, abgeholt. Die hat gar nicht lange gefackelt. Kahili, da, gut, bleibt immer draußen. Reingegangen, höchstens eine halbe Stunde. Rausgekommen. Preist den Herrn, wir haben eine Schwester. Reingegangen. Ich sage euch das, der Herr Jesus ist ja gegenwärtig. Meine Tante hat eine Ausstrahlung gehabt, als wenn du in einen Dämon reinguckst. Vor der Bekehrung. Als Bibi Morschler rausgegangen ist, durfte ich ihn in den Angesicht schauen und ich durfte ein Stück weit Jesus sehen. Eine Frau, Vollmacht vom Herrn, treu. Ich weiß nicht, wie viele Tausende von Traktate Bibi Moschler verteilt hat. Die Ewigkeit wird zeigen. Eine unfassbare Frau. Ich werde einmal eine Predigt über ihr Leben halten, das verspreche ich euch hier. Das liegt mir Gott gerade auf das Herz, weil ich könnte jetzt bis morgen früh um 10 durchreden über das, was ich von ihr nur weiß, geschweige die anderen Geschwister noch. Mein Bruder Jingo könnte mir noch 3 Bücher dazu als Info geben. Versteht ihr? Vollmacht haben. Wie manchmal, ich weiß noch, eine andere alte Schwester, die ihr auch bestimmt kennt, Schwester Kämpfer. Oh, ich war mal so angefochten, dass ich dachte, der Teufel frisst mich auf. Ich sage euch das so, wie es ist. Ich war in mein Zimmer hin und her. Ihr kennt das wahrscheinlich auch, so Anfechtung, wo man denkt, was passiert hier gerade? Und dann mein Vater noch gar nicht bekehrt, ruft die Tante Kämpfert an. Ja, ich sage, das mache ich, Telefon holen. Schwester Kämpfert, ich habe hier Todesängste. Dann ist sie ruhig geblieben. Sagt sie, mein Junge, ich bete für dich. Und dann hat die höchstens 20, 30 Sekunden lang gebetet. Ich habe den Telefon gehört, die hat Amen gesagt. Ich bete für dich weiter. Es wird alles gut, mein Junge. Ich habe aufgehängt. Und das war in dem Moment, wo ich aufhing, habe ich gedacht, Jesus wäre in mein Zimmer. Es war nichts mehr von Dunkelheit, nichts mehr von Angst. Ein Gebet, ein kurzes Gebet von einer alten Glaubensmutter, die den Herrn über alles geliebt hat. Stephanus hatte auch diese Vollmacht. In Apostelgeschichte 3, Vers 6, da steht etwas. Da sprach Petrus zu diesem Lahmen, der dort vor dem Tempel saß. Ja? Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareners. Steh auf, geh umher. Wisst ihr, da hat mein Bruder gesagt, viele Christen, die besitzen Silber und Gold, aber sie können nicht sagen, im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Stephanus hatte diese Vollmacht. Und er hatte Weisheit. In Apostelgeschichte 6, Vers 10. Doch sie waren der Weisheit, mit der Stephanus redete, und dem Geist, der aus ihm sprach, nicht gewachsen. In Sprüche 9, Vers 10 steht, der Anfang aller Weisheit ist Ehrfurcht vor Yahweh, den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Was ist der Weisheit Anfang? Eine Ehrfurcht vor Gott. Angst? Nein, eine Ehrfurcht. Respekt vor Gott, das ist uns verloren gegangen in der Christenheit. Aus Jesus wurde ein Kumpel gemacht, der er nie sein wird. Er ist der dreimal heilige Gott. Er ist unser Freund. Das ist für mich unfassbar, dass Gott das zu mir sagt, Jesus Christus. Aber er wird nie mein Kumpel sein. Und wir sollten uns hüten, ihn so zu behandeln. Weisheit. Dadurch, dass er Weisheit hatte, Stephanus, zeigt es laut Sprüche 19, dass er Ehrfurcht hatte vor Gott. Wem Weisheit mangelt, der bitte Gott. Weisheit bekommt nur der Bettler. Merkt ihr diesen Satz? Weisheit bekommt nur der Bettler vor Gott. Wenn du manchmal nicht weißt, was du tust, dann musst du wie ein Bettler zu ihm kommen. Heiland, ich brauche deine Hilfe. Und dann greift er ein. Stephanus war so einer. Stephanus war von Gottes Gegenwart gezeichnet. In Apostelgeschichte 6, Vers 15, wenn du das liest, da wird es hier ganz komisch. Als nur alle, die im Hohen Rat saßen, ihre Blicke gespannt auf ihn richteten, sahen sie sein Antlitz, sein Gesicht verklärt, wie das Angesicht eines Engels. Er steht kurz vor seinem Tod, kurz vor der Steinigung. Gott gibt ihm nochmal so eine Vollmacht. Ja. Hier haben wir das auch in Matthäus 17, Vers 2, beim Herrn Jesus, da wurde er vor ihren Augen verwandelt, sein Antlitz leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden hell glänzend wie das Licht auf dem Berg der Verklärung. Ich glaube, der Petrus hat das nie vergessen. Als plötzlich diese Sonne in das Licht Jesu kam, ja, er kannte ihn doch als sein Heiland, als den Messias, aber plötzlich bekam er etwas mit, was in Richter Kapitel 5 steht. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Jemand hat mal gesagt, was würde ich dafür geben, am Berg der Verklärung bei sein zu können? Da sage ich, Bruder, entspann dich mal, es wird viel schöner. Die ganze Ewigkeit werden wir diese Sonne sehen, unseren geliebten Herrn. Die Offenbarung sagt, die Stadt, die neue Stadt, braucht keine Sonne mehr, weil er da ist. Das muss wunderbar sein, in der Ewigkeit beim Herrn sein zu dürfen. Bei Mose sehen wir schon etwas im zweiten Buch Mose, Kapitel 34, die Vers 29 und 35. Als Mose vom Berg herabstieg, hatte er die beiden Tafeln der göttlichen Urkunde in seiner Hand. Er wusste aber nicht, dass durch das Reden mit Gott seine Gesichtshaut zu leuchten begonnen hatte. Da sahen sie das Leuchten auf das Gesichtshaut von Mose. Dann verhüllte Mose sein Gesicht, bis er wieder ins Zelt ging, um mit Gott zu reden. Wisst ihr, was mich so fasziniert hat? Er wusste nicht, dass durch das Reden mit Gott sein Gesichtshaut zu leuchten beging. Wisst ihr, warum manche alte Geschwister so ein schönes Angesicht haben? Besonders so bei den Alten, auch so bei Diakonissenschwestern, weißt du, die so den ganzen Tag im Gebet stehen und auch so die Eidlinger Missionsdiakonschwestern, die da in diesem Haus sind. Ich kenne da viele von und habe viele kennenlernen dürfen. Und ihr kennt ja auch Schwester Charlotte. Ich weiß nicht, ob ihr die Frau schon mal begegnet seid. Wenn du die anguckst, dann guckst du ein Stück weit in Gottes Angesicht. So ein Strahlen, so eine Herrlichkeit. Und ihr Geheimnis, sie sind ständig mit dieser Sonne in Kontakt. Umgang formt. Dein Leben wird anders, wenn du Jesus betrachtest. Und Stephanus war ein Mann des Wortes. Leute, lest euch Kapitel 7 durch. Was der alles wusste aus dem Wort. Ein Mann des Wortes. Der hält eine Predigt über die ganze Heilsgeschichte Israels. Ein Punkt nach dem anderen. Und wisst ihr, das war das Geheimnis seines Lebens. Das Wort, die Bibel, war sein Fundament. Und wenn du Segensspuren hinterlassen willst und in dein Leben auf Fundament bauen willst, dann bau auf das Wort Gottes. Nimm deine Bibel und lies. Auch wenn du manches nicht verstehst. Ich verstehe heute noch manche Stellen nicht. Denken, was du? Ja, ich auch. Ich weiß manches nicht in der Schrift, manches nicht. Oha, da sind so viele Sachen, die ich nicht weiß. Könnte ich ein Buch drüber schreiben, was ich nicht weiß? Jemand hat mal gesagt, Bruder, ich habe in der Bibel kein Problem mit den Stellen, die ich nicht verstehe. Ich habe ein Problem mit den Stellen, die ich schon verstanden habe, sie umzusetzen. Das ist ein Satz. Ja. Und wenn wir ehrlich sind, da hapert es bei uns auch, oder? Wir wissen so viel, wie man es richtig macht. Ja? Andere können wir vielleicht auch noch Ratschläge geben. Das würde ich mal so machen. Und dann überlegt man, ja, das müsste ich eigentlich auch machen. Und wisst ihr, dann kommt etwas Gewaltiges, was nicht jeder erleben so darf, wie es Stephanus erleben durfte. Kurz vor seinem Tod hat er Jesus gesehen, zur Rechten Gottes stehen. In Apostelgeschichte 9, 55, 56, das ist falsch, das müsste Apostel 7 heißen, das ist mein Fehler gewesen. Da steht, aber Stephanus war mit dem Heiligen Geist erfüllt und schaute gespannt zum Himmel hinauf. Er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus an Gottes rechter Seite stehen. Ich sehe den Himmel offen, sagte er, und den Menschensohn steht an der rechten Seite Gottes. Also ist ein Fehler von mir gewesen. Apostelgeschichte Kapitel 7 musste stehen, Vers 55, 56. Und wisst ihr, was da passiert? Jesus, er sieht nicht nur Jesus, er sieht Jesus zur Rechten stehen. Das ist die einzige Bibelstelle, wo Jesus zur Rechten steht. Sonst sitzt er zur Rechten. Und viele Bibelausleger sind der Meinung, und das teile ich auch, Stephanus war der erste Märtyrer des Neuen Bundes. Dies ist die einzige Bibelstelle, in der steht, dass er zur Rechten sitzt. Und ich glaube, dass Jesus das aus einem Respekt gegenüber ihm gemacht hat. Der Erste, der im Neuen Bund für ihn freiwillig in den Tod ging. Ja, der bereit war zu sterben. Und das hat Jesus bewegt, vom Thron aufzustehen. Alle anderen, die davor getötet sind, manche sagen, nein, das stimmt doch nicht, Christian. Die kleinen Babys, die wurden doch auch umgebracht. Das stimmt, aber das war vor der Ausgießung des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 2. Die zählten noch zum Alten Bund. Ja, aber Moment, Christian, noch ein Fehler. Johannes der Täufer, der wurde auch geköpft. Ja, vor Pfingsten. Nach Pfingsten ist der erste Stephanus. Und deswegen ist er der erste aus dem Neuen Bund. Diesen Neuen Bund, der den Märtyrertod starb. Und dann ein Zitat, was ich sehr schön fand: Wer im Tod Jesus sehen will, muss im Leben für ihn geöffnete Augen haben. Ich weiß von Menschen, die kurz vor ihrem Tod auch diese Gnade hatten, Einblicke zu haben, wo es hingeht. Ich bin da immer sehr zurückhaltend. Ich bin da immer sehr zurückhaltend, weil das etwas ganz Persönliches ist auf einer Ebene, die Gott machen kann. Ich bin davon überzeugt, ich weiß von Menschen, die, bevor sie gestorben sind, diese Einblicke hatten. Und das war sehr glaubhaft und sehr nüchtern auch dargestellt, 100%. Und das macht der Herr vielleicht nicht immer so, aber bei manchen macht er das so. Ja, dass Jesus sich einfach nochmal den Menschen schon vorstellt, bevor es in die Ewigkeit geht. Ich habe da glaubhafte Zeugnisse. Ich war einmal sogar in einer Sterbestunde selbst dabei, wo ein Mensch plötzlich aus dem Koma rauskam und eine Kraft hatte, dass ich dachte, jetzt bricht er gleich jede Sekunde meine Hand. Aber der lag im Todeskampf, ja. Also der war nur noch Haut und Knochen, ja, von der Krankheit gezeichnet. Aber plötzlich stand er auf mit einem Strahlen, was ich in meinem Leben so selten wieder gesehen habe. Und meinte, hörst du das auch? Hörst du diese wunderbare Musik? Siehst du das auch? Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Und dann legte er sich zurück und hauchte seinen letzten Atemzug aus und ging nach Hause. Aber das kann manchmal der Herr auch so schenken. Ja? Es muss etwas Großartiges sein. Und wisst ihr, hier sehen wir etwas, Stephanus hatte Jesu-Ähnlichkeit im Sterben. In Apostelgeschichte 7, 59, 60, dort steht, und sie steinigten den Stephanus, der betend ausrief, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Als dann auf die Knie niedergesunken, rief er noch laut aus, Herr, rechne ihm diese Sünde nicht zu. Nach diesen Worten gab er seinen Geist auf. Das ist das Gebet des Herrn Jesus gewesen, am Kreuz. Der hat so mit Jesus gelebt, dass er sich seine Worte zu eigen gemacht hat. Das waren seine Worte. Ist das nicht schön, dass das als ein Mann sterbt und spricht die letzten Worte, die der Herr Jesus gesprochen hat. Was für eine Ähnlichkeit. Wenn du das jetzt vorliest, die Bibelstelle, dann sagst du, das ist Jesus am Kreuz. Ja, und Stephanus vom Tod. Ist das nicht herrlich? Und wisst ihr da ein Zitat? Sind wir bereit? Bist du bereit? Sind wir bereit, unsere Pläne, den Plänen Gottes für unser Leben zu opfern? Stephanus war bereit. Mit 40 Jahren. Wir haben das eben, das Zeugnis gehört von meiner Tochter. Ja. Ein Mädchen wird jetzt 27. Und hätte alles anders ausgehen können, ja. Und in meinem Leben sind Cousins mit 21 schon von uns gegangen, wo man nie hätte gedacht, so früh. Manche noch früher. Aber bin ich bereit zu sagen, Herr, koste es, was es wolle. Wenn du mich dafür gebrauchen willst, dass durch meinen Tod etwas passiert, dann nimm mich. Hier ist mein Leben. Mach mit mir, was du willst. Wisst ihr, das sind wichtige Dinge. Und Stephanus war bereit. Stephanus hat gewusst, in dem Moment, als er klar aussprach, wer Jesus ist und was die Juden mit ihm gemacht haben, wusste er, gleich kommen die Steine. Aber wir sehen keine Angst. Und wir sehen keine Furcht vor dem Tod. Ich glaube, wenn ein Mensch ganz tief in einer Verbundenheit mit Jesus lebt, so wie Stephanus, hat der Tod die Macht verloren. Ich glaube, dass er in dem Moment schon mit einem halben Bein im Himmel war. Das habe ich auch oft erlebt am Sterbebett, dass die Menschen zwar noch da waren, aber irgendwie auch nicht mehr da waren. Das Vorletzte. Stephanus hatte den Gottesfürchtigen viel bedeutet. In Apostelgeschichte 8,2 steht, und gottesfürchtige Männer begruben den Stephanus und veranstalten eine große Trauer. Im zweiten Buch Samuel, Kapitel 3, 38, da sagt der König David über Abner, der König sagt zu seinen Dienern, es ist euch doch klar, dass heute ein Fürst, ein bedeutender Mann in Israel gefallen ist. Was wird eines Tages auf deiner Grabrede gesprochen? Was hinterlässt du eines Tages? Ich war in meinem Leben schon auf sehr, sehr viel Beerdigung. Und jedes Mal, wenn ich bei der Beerdigung bin, dann stelle ich mir die Frage, was wird wohl einmal über dich geredet werden? Endlich haben wir ihn los. Das ist eine ganz gute Frage. Wisst ihr, ich spreche jetzt von mir persönlich, weil das sehr persönlich ist, deswegen möchte ich euch da gar nicht mit reinnehmen, aber für mich ist nicht wichtig, ob Menschen auf das Werk gucken und manches gut oder schlecht finden oder was weiß ich. Für mich ist eine Sache das Allerwichtigste. Das bete ich auch oft. Herr, wenn ich gehe, möchte ich, dass Menschen, die hinter meinen Fußspuren gucken, dich finden. Das ist alles, was ich will. Ich möchte, dass wenn meine Kinder mal oder ihr und ich nicht mehr da sein sollte und ihr denkt über mich nach, dann ist es mein Wunsch, dass sobald ihr über mich nachdenkt, ihr in der Nähe Jesu seid. Wenn mir das ein Stück weit mit seiner Gnade gelingt, hat sich mein ganzes Leben gelohnt. Egal, ob der Herr mich heute abruft, morgen oder in 100 Jahren. Wisst ihr, Stephanus musste den Leuten viel bedeutet haben. War eine lange Trauer und die Gottesfürchtigen. Und kennt ihr auch so manche Gläubigen, als sie gegangen sind, was für eine Lücke sie hinterlassen haben? Manchmal ist nur ein Mensch weg. Ein Mensch. Und der hinterlässt eine Lücke, dass du denkst, das gibt es doch nicht. Mensch, da sind 100 andere Menschen. Ja, aber die können die nicht, noch nicht mal annähernd ersetzen. Ich glaube, dass Stephanus auch so einer war. Ich glaube, dass die Leute, die um Stephanus lebten, dass das denen ganz schwer fiel, dass der nicht mehr da ist. Und das Letzte. Stephanus hatte sicherlich auch im Leben von Paulus Spuren hinterlassen. Denn wir lesen in Apostelgeschichte 22, Vers 20, und dass auch ich dabei stand, als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, sagt Paulus, und seiner Hinrichtung zustimmte und die Kleider derer verwahrte, die ihn töteten. Steht dazu sogar, er schnaufte wie ein Tier. In Apostelgeschichte 7, 55, 56, Apostelgeschichte 8, 1, sagte Paulus dann später geschrieben, er schnaubte wie ein Tier praktisch, wie so ein Tier schnaubte. Und ich glaube, dass Paulus, als er dann Jesus kennengelernt hat, als Jesus ihn auf dem Weg nach Damaskus begegnete, mehrere Kapitel später redet Paulus von dieser Begebenheit. Und wer fällt ihn ein? Stephanus. Und so gibt es in unserem Leben Menschen, die haben Spuren hinterlassen, oder? Ich habe viele Menschen in meinem Leben erlebt, die haben Spuren hinterlassen. Die sind nicht mehr bei uns und sie fehlen mir oft sehr stark. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber je älter man wird, desto größer wird die Sehnsucht nach den bereits heimgegangenen Menschen. Das ist so. Und es ist auch nicht so einfach, damit klarzukommen. Und auch wenn wir wissen, wo unsere gläubigen Menschen sind, ist es doch so schwer loszulassen, oder? Manchmal denkst du vielleicht auch so, noch einmal eine Berührung. Ach, Herr, 5 Minuten. 5 Minuten noch mal einmal mitreden können, oder? Da hat mich der Herr auch mal getröstet. Manchmal war ich so kaputt, dass ich dann spazieren gegangen bin. Da habe ich so eine Sehnsucht nach meinem Vater gekriegt. Da war ich so am Boden. Und sage ich, Herr, was würde ich dafür geben, an dieser Bank mit Ihnen jetzt mal 5 Minuten zu sitzen? Und dann ist Jesus gekommen und hat gesagt, Junge, du bist aber bescheiden. Du wirst die ganze Ewigkeit mit ihnen verbringen. Dafür werde ich sorgen. Und ich setze mich zu euch zu. Und dann werden wir reden. Aber nicht nur der, da sind noch ganz andere. Und dann ist der Blick nach oben. Und das ist genau das, was im 1. Mose 50, 20 steht. Ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Gott macht zum Schluss alles richtig. Das darfst du auch in dein Leben mitnehmen. Egal wie krumm dein Weg ist, egal was da alles passiert, wenn du das in Jesu Hand gibst, macht er zum Ende alles gut. Und ich möchte mit einem letzten Zitat enden. Wer mit Gott lebt, hinterlässt geistliche Eindrücke. Ich glaube, dass ihr heute alle ein Stück weit, hoffe ich zumindest, bewegt worden seid von diesem Mann, Stephanus. Was für ein Mann. Vielleicht sagst du, oh, das ist herrlich. Ja, das war Stephanus eben halt, aber ich bin Kurt oder Franz oder was weiß ich, wie du heißt. Weißt du, Gott möchte mit deinem Leben Geschichte schreiben. Ich weiß nicht, was du bis heute über dein Leben gedacht hast. Vielleicht bist du heute hier reingekommen und hast Sorgen über Sorgen und Probleme über Probleme und ich weiß nicht, was dich momentan bewegt im Herzen. Aber ich weiß eins, Gott bewegt auch etwas in seinem Herzen. Und zwar bist du das. Ja, genau du hast genau richtig zugehört. Gott bewegt dein Leben. Und er möchte dein Leben verändern. Er möchte mit dir Geschichte schreiben. Nicht nur mit Stephanus. Er möchte mit dir Geschichte schreiben. Und weißt du, was du nur tun musst? Du musst ab heute aufhören, dir irgendwie selbst Druck zu machen oder auf deine Vergangenheit zu schauen. Die reißt dich nur runter. Paulus sagt, ich schaue nicht nach hinten. Geschwister, Christen schauen nicht nach hinten. Christen schauen nach vorne. Und vielleicht musst du heute mal zum Herrn so beten und sagen, Herr, hier bin ich. Und ich höre ab heute auf, mein Leben prägen zu lassen von meiner Vergangenheit. Ich fange ab jetzt an, dir zu vertrauen, dass wir beide noch mal ganz neu starten. Ab jetzt, heute, möchte ich mit dir hier neu beginnen. Und ich gebe dir alles, was ich habe. Mehr habe ich nicht. Ich kann dir nur ein schwaches, kaputtes, oft dreckiges Leben und Herz geben. Aber nimm das in deine Hand. Du hast versprochen, siehe, ich mache alles neu. Das sagst du. Ich kann es nicht. Aber wenn das so ist, dann hast du hier mein Herz und mein Leben. Mach es. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Und wer kann, steht dazu auf. Aber nur wer kann, ansonsten dürft ihr auch gerne sitzen bleiben. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen danken für diesen Sonntag. Wir möchten dir vor allen Dingen danken für dein Wort. Wir danken dir für Stephanus, dieser wunderbare Name, der Krone bedeutet. Und ich bin mir ziemlich sicher, er wird manche Krone von dir persönlich bekommen. Aber dann wissen wir auch, dass die, die diese Krone empfangen, sie wieder niederlegen zu deinen Füßen und dich anbeten werden, weil du würdig bist, all die Ehre zu bekommen. Herr Jesus, du kennst unser Leben. Du weißt, wo wir stehen, auch jetzt. Du weißt alles, was in der Vergangenheit in unserem Leben passiert ist, was wir heute noch mit uns mitschleppen. Du weißt um die Sorgen, die wir haben vor morgen und übermorgen. Und geliebter Herr, du hast uns versprochen, dass du bei uns bist, jeden Tag. Und du hast versprochen, siehe, ich mache alles neu. Da steht nicht, ich muss es machen. Du hast versprochen, dass du das machst. Wir bitten dich, Herr, nimm du neu unser Leben in deine Hand. Nicht morgen, sondern jetzt. Und mach aus uns etwas, dass wir eines Tages auch wie ein Stephanus so eine Segensgeschichte hinterlassen für die, die hinterblieben sind. Herr, schenk, dass unser Leben so eines Tages endet, dass wenn Menschen auf uns schauen, über unser Leben nachdenken, dass sie eine Sehnsucht bekommen, ganze Sache mit dir zu machen. Das ist mein Wunsch. Und wenn hier jemand drin ist, der dich noch nicht eingeladen hat, dann schenk, dass er das heute tut. Und wenn hier jemand drin ist, Herr Jesus, den die Vergangenheit immer noch lähmt, dann gib du ihm heute den Durchbruch, dass er loslässt und zerspreng du die Ketten. Zerspreng die Ketten der Vergangenheit und schenk, dass ein Neuanfang unter deiner Gnade stattfindet.